Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meinen Vortrag mit einem Ausschnitt aus einem Gedicht von Hermann Hesse überschrieben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das Grundthema der 33. Goldegger-Dialoge scheint mir in diesem Gedicht mehrfach anzuklingen. Hier wie dort geht es um das Leben zu wagen, sich neuen Anforderungen zu stellen. Gleichzeitig spricht Hesse aber auch von den Zweifeln, dem Risiko, sich dem Neuen anzuvertrauen. Lassen Sie mich zunächst das Gedicht im vollen Wortlaut vortragen. Im Roman »Das Glasperlenspiel« finden sich die hinterlassenen Schriften des Glasperlenspielmeisters Josef Knecht. Ganz am Ende dieser hinterlassenen Schriften steht das berühmte Stufengedicht. Hermann Hesse, Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend im Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an eine Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Hermann Hesse beschreibt hier einen dynamischen, fließenden Prozess, in dem alles in Bewegung ist und über die gesamte Lebensspanne hinweg in Bewegung bleiben wird. Er schreibt, des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Eine ähnliche Perspektive nimmt auch die moderne Chaosforschung ein. Auch hier geht es um Dynamik, um Prozess, um einen beständigen Fluss von Ereignissen und Veränderungen. Auch hier formuliert man, dass die einzige Konstante, auf die man sich verlassen könne, die Veränderung sei. Gleichzeitig betont auch die Chaosforschung einen Zauber, der uns beschützt und hilft zu leben. Damit sind Phänomene der spontanen Selbstorganisation und Ordnungsbildung gemeint. Es bilden sich selbstorganisiert Inseln im reißenden Strom, die wir als weitgehend stabile Lebensstufen wahrnehmen, und die wie von Zauberhand ganz ohne unser aktives Zutun zu entstehen scheinen. Wie lange eine Lebensstufe anhält, wissen wir nicht. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Der Strom treibt weiter, die Insel löst sich auf. Jetzt heißt es, bereit zum Abschied sein und neu beginnen. Tapferkeit ist gefragt, aber keine Trauer. Der Zauber wird auch diesmal schützen und dazu führen, dass sich eine neue Insel im Strom bildet, eine neue Stufe entsteht und erneut Stabilität eintritt. Die drei Aspekte, die ich hier herausgegriffen habe, um das Wechselspiel aus Stabilität und Wandel zu beschreiben, bilden einen Zyklus aus erstens einem Fluss von Ereignissen, in dem sich wie durch Zauberhand zweitens Inseln der Stabilität bilden, die dann aber im Strom der Ereignisse ihre Gültigkeit verlieren und daher drittens zu Wandel und Neuorientierung auffordern, womit der Zyklus erneut beginnt. Den Fluss der Ereignisse möchte ich mit zwei Gegenständen symbolisieren. Zum einen durch eine Uhr, zum anderen durch ein Pendel. Eine Insel der Stabilität sei symbolisiert durch diese Schale, in der eine Kugel liegt. Neuorientierung und Wandel seien symbolisiert durch eine flache Glasplatte, auf der ebenfalls eine Kugel liegt. Kommen wir zum ersten Teil des Vortrages. Der Fluss der Ereignisse. Es mag paradox erscheinen, wenn ich den Fluss der Ereignisse mit einer mechanischen Uhr symbolisiere. Denn in der klassischen Mechanik, der klassischen Physik, gibt es keine Zeit. Erst durch die Chaosforschung, oder genauer gesagt, durch die von Ilya Prigozhin formulierte Theorie dissipativer Systeme, kam der Zeitpfeil in die moderne Naturwissenschaft. Noch Einstein versucht, die Frau eines verstorbenen Freundes zu trösten, indem er ihr mitteilt, dass die Physik eigentlich keine Zeit und Vergänglichkeit kennt. Vereinfacht ausgedrückt war die Ordnung der Welt immer schon da. Für Galilei und Newton erscheint die Welt als hochgeordnete ewige Struktur. Newton schreibt in seiner Principia Mathematica von 1687, die Natur erfreut sich der Einfachheit. Aus dieser Perspektive sind die Bewegung der Planeten und Sterne, aber auch der Menschen, Tiere und Pflanzen, als mechanische Räderwerke aufgefasst worden. Die belebte und unbelebte Natur erscheint als Uhrwerkuniversum. Einmal in Bewegung gesetzt, möglicherweise von Gott, dem ersten Beweger, greifen die Räder des Uhrwerks bis in alle Ewigkeit ineinander und vollführen die ewig währenden kosmischen Spiele. Aber schauen wir uns diese mechanische Uhr an. Sie zeigt die Zeit, aber eigentlich verändert sie sich dabei nicht. Die Zeiger laufen im Kreis, wiederholen sich und man könnte die Uhr auch rückwärts laufen lassen. Vielleicht wird klarer, was ich mit der Zeitlosigkeit der klassischen Mechanik meine, wenn wir uns andere, ältere Formen der Zeitmessung ansehen. Etwa eine Kerze, die herunterbrennt. Es gab Kerzen zur Zeitmessung, in die Eisenkugel eingearbeitet worden waren. War die Kerze bis zu einer Kugel heruntergebrannt, fiel die Kugel und schlug so die Stunde. Anders als bei der Uhr zeigt die Kerze, dass die Zeit in eine Richtung verläuft. Dass die Kerze nicht ewig ist, dass sie verbrennt. Der Ewigkeitsgedanke kommt besonders deutlich zum Ausdruck in den Worten des französischen Mathematikers Pierre-Simon Marquis de Laplace. Er schreibt 1814 davon, dass er uns dazu einlädt, eine Intelligenz vorzustellen. Wenn es eine Intelligenz gäbe, die alle Naturgesetze kennte und vollständig wüsste, wo und in welchem Zustand sich jedes Atom, jedes Element des Universums aktuell befindet, dann könnte diese Intelligenz aus den Naturgesetzen und den gegebenen Ausgangsbedingungen den weiteren Lauf der Dinge exakt vorhersagen. Alles in der Welt ist nach de Laplace durch die ewigen Naturgesetze bereits vorherbestimmt, also vorgegeben und damit zeitlos. Bereits unsere Alterserfahrung widerspricht dieser zeitlosen Ewigkeitsidee. Wir erleben Geburt, Wachstum, nachlassende Augen, zunehmende Vergesslichkeit, Tod. Werden und Vergehen finden in der klassischen naturwissenschaftlichen Weltsicht, in der klassischen Mechanik keinen Platz. Newton, Einstein, de Laplace abstrahieren vom Einzelschicksal. Sie bemühen sich um die Beschreibung ewiger Naturgesetze und kommen damit beinahe zwangsläufig zu einer Weltbeschreibung, die ebenfalls ewig und zeitlos erscheint. Der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann hat als einer der ersten versucht, die Vergänglichkeit allen Seins mit Hilfe der Physik zu beschreiben und ist daran gescheitert. Und an diesen Versuchen, die Vergänglichkeit zu fassen, psychisch zerbrochen. Es ist unmöglich, Werden und Vergehen auf der Grundlage der klassischen Mechanik zu verstehen. Bereits Heraklit widerspricht der Ewigkeitsvorstellung mit seinem berühmten Pantarei. Und dieser Idee fühlt sich Hesse verbunden, etwa in seinem Siddhartha, wo Siddhartha der Suchende zum Erleuchteten wird, als er begreift, dass ein Fluss niemals derselbe bleibt. Also, dass alles im Fluss ist. Das Bild vom Fluss, durch den ja immer neues Wasser fließt und der daher niemals mehr mit sich identisch ist, sich beständig erneuert und verändert, wird auch von der modernen Chaosforschung aufgegriffen. Wir können hier zwei Ebenen unterscheiden. Der Fluss als Form, als Gestalt, etwa dargestellt als blaue Linie auf einer Landkarte, muss unterschieden werden vom nicht abreißenden, immer neuen Strom aus Wasser. Beständige Veränderung und weitgehende Stabilität der Form und Gestalt gehen hier Hand in Hand. Man nennt ein solches Verhalten in der Chaosforschung ein Fließgleichgewicht. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist eine Kerzenflamme. Die Flamme mit ihrer typischen Form entsteht scheinbar aus dem Nichts. Kein Flussbett erzwingt die Form der Flamme. Gleichzeitig fließen beständig andere Moleküle durch sie hindurch. Sie besteht immer aus anderen Bestandteilen, ist niemals wirklich mit sich identisch, erscheint aber als eine konsistente Form und Gestalt. Diese Form ist durchaus verletzlich. Die Flamme kann bei fehlendem Sauerstoff kleiner werden, ersterben. Sie kann bei Wind anfangen zu flackern, kann je nach Docht und Wachs mal hell, mal schwach leuchten. Aber immer wird sie bemüht sein am Brennen, fast möchte man sagen, am Leben zu bleiben. Das Fließgleichgewicht, so wie hier am Beispiel des Flusses oder der Kerzenflamme beschrieben, ist eine wunderbare Metapher, auch für unser bewusstes Ich. Wie eine Kerzenflamme bildet sich das Ich als Fließgleichgewicht, gespeist von geistiger und weltlicher Nahrung, angeregt von vielfältigen Erfahrungen und so weiter. Auch unser Ich bemüht sich, seine Form und Gestalt, sein Wesen, seine Persönlichkeit oder anders gesagt seine Seele zu bewahren. Dafür benötigt der Mensch das Mängelwesen, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, soziale Wärme, intellektuelle Anregung und so weiter. Aber auch unser Körper, unsere gesamte äußere Gestalt, die Organe, und die Zellen sind genau besehen Systeme im Fließgleichgewicht. Durch Nahrung und Stoffwechsel sind wir eigentlich nie dieselben und erscheinen doch als weitgehend beständig. Mit dem Begriff des Fließgleichgewichtes haben wir bereits einen Ausblick gewagt auf einen zweiten Punkt, auf den zweiten Punkt meines Vortrages. Dort soll es ja um die Inseln der Ordnung gehen. Ein Fließgleichgewicht ist wie eine Kugel in einer Schale. Darüber werde ich später noch mehr sagen. Nun zurück zur Zeitlichkeit und beständigen Veränderung. Das Fließgleichgewicht betont ja beides. Auf der einen Seite die beständige, dynamische Veränderung der Elemente des Systems. Und auf der anderen Seite die Aufrechterhaltung von Form und Struktur. Mit der Chaosforschung wurde der Zeitpfeil in die Naturwissenschaften getragen. Das geschah durch die Betrachtung von Systemen. Die klassische Mechanik ging davon aus, dass man die Gesetze der Natur Schritt für Schritt erschließen könne, indem man jeweils einzelne, eng umrissene Phänomene analysiert. Zur großen Überraschung zeigte sich aber, dass die untersuchten Einzelelemente sich vollkommen anders verhalten, wenn sie zu einem System zusammengefügt werden. Zum Beispiel waren die Bewegungsgesetze eines Pendels bereits Galilei bekannt. Und Galilei wäre nie auf die Idee gekommen, dass wenn man mehrere Pendel miteinander verbindet, ein Verhalten auftritt, welches wir heute als deterministisches Chaos bezeichnen. Hängt man an ein Pendel und noch ein Pendel, dann erhält man ein sogenanntes Doppelpendel. Und das wird bei zwei Versuchen niemals exakt gleich pendeln. Auch wenn man es unter noch so genau vermessenen Startbedingungen versucht, möglichst gleich starten zu lassen, zeigt sich nach kurzer Zeit ein völlig anderer Verlauf beim zweiten Start. Minimale Unterschiede führen zu vollkommen anderen Dynamiken. Selbst simple mechanische Systeme wie dieses Pendel verhalten sich nicht vorhersagbar. Noch einmal lustiger wird die Sache, wenn ich an das Pendel noch ein Pendel hänge und noch eines. Dieses mehrfache Doppelpendel demonstriert sehr schön die Unvorhersagbarkeit klassischer mechanischer Systeme, von denen man diese Unvorhersagbarkeit eben nie erwartet hätte. Dieser Aspekt der Unvorhersagbarkeit war den ersten Mathematikern, zum Beispiel Galilei und Newton, Mechanikern, zum Beispiel Galilei und Newton, entgangen. Die Entdeckung des Chaos war ein Schock. Wir haben eine dramatische, wachsende Unvorhersehbarkeit in einfachen mathematischen Systemen. Dieser Schmetterlingseffekt ist so gigantisch groß, dass es niemals gelingen wird, solche Systeme über einen längeren Zeitraum hinweg vorherzusagen. Zudem sind die Voraussetzungen für das Entstehen von Chaos leicht zu erfüllen. Es genügen Systeme, die aus drei miteinander verbundenen Elementen bestehen. Sind hier Kräfte am Werk, die zu einem verstärkend wirkend und zum anderen hemmend? Und sind die Beziehungen zwischen den Elementen mathematisch nicht ausschließlich als einfache lineare Gleichung beschreibbar? Dann kann das System chaosfähig sein. Reale Systeme in der echten, uns umgebenden Natur sind daher höchstwahrscheinlich allesamt zumindest chaosfähig. Nehmen wir unser Gehirn als Beispiel. Drei Neurone würden genügen. Das Gehirn verfügt über 100 Milliarden Neurone. Verstärkung und Hemmung sind für Chaos erforderlich und im Gehirn die Regel. Gleichzeitig weiß man, dass die Reizleitung zwischen Neuronen nicht nach linearen Gleichungen beschrieben werden kann. Daraus folgt, unser Gehirn ist chaosfähig. Bevor Sie nun erschrecken und laut rufen, für mich gilt das nicht, ich bin nicht chaotisch. Vieles spricht dafür, dass wir permanent im chaotischen Zustand sind und dass das auch gut so ist. Vorhersagbare mechanische Systeme sind starr und nicht anpassungsfähig, können aber auf Veränderungen in der Umwelt nicht reagieren. Ganz im Gegensatz zum Chaos des Lebendigen. Lebende Systeme sind wahrscheinlich deshalb so erfolgreich und lebensfähig, weil sie chaotisch sind. Chaos ist nicht im Detail vorhersagbar, beruht aber dennoch auf Naturgesetzen. Hatte man früher zu den Zeiten Newtons und de Laplace geglaubt, dass Naturgesetze zur völligen Vorhersagbarkeit führen, musste man nun erkennen, dass dieselben Naturgesetze außerhalb des Labors zu Chaos führen und eine Vorhersagbarkeit grundsätzlich unmöglich machen. Erst die fehlende Vorhersagbarkeit führt dazu, dass nun das Wesen der Zeit in Erscheinung tritt. Wenn man heute schon alles weiß, was morgen passiert, dann ist es langweilig und witzlos, das Morgen überhaupt noch zu erleben. Es ist schon heute bekannt und damit eigentlich schon geschehen. Da aber auch das Chaos eine Ordnung besitzt, bekommt die Metapher vom Fließgleichgewicht eine grundlegendere, neuere Bedeutung. Auch Chaos besitzt ein Muster, eine Form, so wie die Flamme der Kerze. Im Detail ist Chaos nicht vorhersagbar. Aber mit etwas Abstand betrachtet zeigt es Musterhaftigkeit und weist eine Gestalt auf. Wenn man zum Beispiel am Doppelpendel kleine Lampen anbringt und das Pendel im Dunkeln seine chaotischen Bahnen nehmen lässt, dann zeigen sich Spiralen und Muster, die einander immer wieder ähneln, aber nie ganz gleich verlaufen. Auch Chaos ist musterhaft. Auch Chaos besitzt Inseln der Ordnung. Fassen wir den ersten Aspekt, auf den ich eingehen wollte, kurz zusammen. Die Chaosforschung zeigt, dass selbst simple Systeme nicht detailliert vorhergesagt werden können. Wahrscheinlich ist in der belebten und unbelebten Welt kaum etwas langfristig prognostizierbar. Prognostizierbarkeit gibt es im Labor, im künstlich beschränkten mechanischen Experiment, ist also eher eine abstrakte Idee, aber nur selten eine in der Welt vorfindbare Tatsache. Chaos und Unvorhersagbarkeit sorgen dafür, dass die Zukunft immer wieder Neues bereithält, dass ich mich niemals vollkommen heimisch einem Lebenskreise fühlen werde. Hesse schreibt, kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt. Wir begegnen in Hesses Spätwerk dem Glasperlenspiel, dem Faustthema. Wenn ich zum Augenblicke sage, verweile doch, du bist so schön, dann will ich mit dir gehen. So wettet Faust und weiß doch, dass der Mensch nicht so ist, dass er nie satt wird, niemals dauerhaft sesshaft wird. Kommen wir damit zum zweiten Teil meines Vortrages. Inseln der Stabilität. Hier soll es nun noch einmal um die Gestalt und Musterhaftigkeit, also die Ordnung im Chaos, gehen. Das Verständnis für die Gestalt des Chaos ist mit dem Namen Hermann Haken und mit der von ihm begründeten Synergetik, der Theorie der Selbstorganisation, verknüpft. Die Synergetik beschreibt, wie Systeme ein Fließgleichgewicht finden und wie sie bei allem Chaos der Einzelelemente diese Ordnung gegenüber äußeren Einflüssen verteidigen. Um es kurz zu sagen, Systeme streben immer, solange sie nicht tot sind, nach einem stabilen Fließgleichgewicht. Systeme streben immer Ordnung an. Das können sie im Schlaf, das kann auch ein einfaches physikalisches System. Selbstorganisation, Ordnungs- und Musterbildung sind ein Naturgesetz, das erst im Umfeld der Chaosforschung entdeckt wurde. Hermann Haken beschreibt diese Musterbildung am Beispiel eines Scrabble-Spiels. Wir haben einen ungeordneten Haufen von Buchstaben. Und wenn wir motiviert sind, zum Beispiel weil wir einen Preis gewinnen wollen, greifen wir Buchstaben heraus und versuchen Worte zu bilden. Anfangs ist der Haufen der Buchstaben völlig ungeordnet. Nur 10 Buchstaben können in mehr als 3,5 Millionen Reihenfolgen angeordnet werden. Genau sind es 3.628.800. Aber es genügt, wenn wir einen Buchstaben wahllos herausgreifen. Zum Beispiel im Vokal O. Jetzt muss fast zwangsläufig ein Konsonant folgen, damit es Sinn macht. Aus den vorhandenen Konsonanten versuchen wir es einmal mit dem R. Schnell schränken sich die Möglichkeiten ein. Ein D passt gut und findet sich zum Glück. Ort steht nun da. Nunc fügen wir nach und nach hinzu. Aus O als Anfangsbuchstabe hätte noch vieles andere werden können. Auch aus Ort kann man noch so einiges machen. Ordnen oder Ordner oder ordentlich oder... Aber Buchstabe für Buchstabe schränkt es sich mehr und mehr ein, entsteht mehr und mehr Ordnung und Sinn und nun kann man nicht mehr so leicht vom eingeschlagenen Weg abweichen. So ähnlich wie im Scrabble bildet auch eine Kerzenflamme ihre Form. Sie versucht und erprobt, findet eine Gestalt, in der sie bei gegebenen Bedingungen von Wachs, Docht, Temperatur, Sauerstoff, Seitenwind am besten bestehen kann. Da gibt es wie beim Scrabble mehrere Möglichkeiten und Zufälligkeiten können einen Keim- und Kristallisationspunkt bilden, um den herum ein Flackern entsteht. Ordnung, Form, Gestalt, Muster bilden sich fast immer. Das Streben nach Ordnung ist Systemen eingebaut. Welche Ordnung es ausbildet, ist, wie es sich im Chaos gehört, kaum vorhersagbar. Aber es bildet sich eine. Das Vertrauen auf die Ordnungsbildung ist das, was ich bei Hesse als Zauber des Anfanges lese. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Es ist der Zauber der Selbstorganisation, der in allen Unwägbarkeiten, in jedem wilden Tohuwabohu, zunächst einen Keim von Ordnung und dann schnell eine Insel der Ordnung, ein Fließgleichgewicht, entstehen lässt. Dieser Hang zu Ordnung, auch im Chaos und aus dem Chaos heraus, beschreibt die Synergetik als Schale, in der eine Kugel immer wieder in den tiefsten Punkt rollt. Systeme haben einen Hang dazu, solche Schalen zu bilden, quasi eingebaut. Die Ausbildung der Schale führt zur Stabilisierung der Kugel. Die Kugel selbst symbolisiert den aktuellen Zustand des Systems. Erschütterungen aus der Umwelt, auch diese ist ja chaotisch, wie wir nun wissen, werden gedämpft. Die Kugel rollt nach Verstörungen zurück. Hesse beschreibt diese Ordnungsbildung als Heimischwerden in einem Lebenskreise. Wir knüpfen Beziehungen, entwickeln Gewohnheiten, lesen, was uns behagt, besuchen die Goldegger Dialoge und richten uns ein in der Schale, die unsere Kugel, unser Leben stabilisiert. Anders als in der klassischen Mechanik, wo die Ordnung der Welt immer schon existiert, betont die Chaosforschung, die Synergetik, dass die Ordnungsbildung eine Leistung des Systems selbst ist. Die Fähigkeit zur Ordnungsbildung ist immer schon vorhanden, nicht aber das Ergebnis, die Ordnung. Das führt zur Individualität. Jeder Mensch konstruiert sich seine eigene Schale, seine eigene Lebensstufe, in der er oder sie Stabilität findet. Damit ein System zur Selbstorganisation fähig ist, gelten in etwa die gleichen Anforderungen wie an die Entstehung von Chaos. Hier wie dort benötigen wir interagierende Variablen. Die Feedback-Prozesse zwischen den Variablen sollen sowohl verstärkende als auch hemmende Einflüsse beinhalten. Vereinfacht kann man sagen, dass die verstärkenden Kräfte in einem System immer mehr und immer neue Ideen hervorbringen, Möglichkeiten sich zu verhalten. Und dann bedarf es eben auch hemmender Kräfte, die dieses Ausprobieren bewerten und einschränken und so für Stabilität sorgen. In komplexen, zur Selbstorganisation fähigen Systemen wirken beide Kräfte gleichzeitig und erzeugen erst gemeinsam das Fließgleichgewicht. Zudem betont die Synergetik, dass Systeme ohne Anregungsenergie gar nichts tun. Ohne Motivation zum Scrabble-Spielen erfolgt keine Ordnungsbildung. Diese Anregungsenergie kommt in allen Theorien der Chaosforschung eine zentrale Rolle zu. Selbstorganisation findet nur statt in Systemen, die zum Energieaustausch fähig sind. Sie stehen in einem beständigen Energieaustausch mit ihrer Umwelt. Bei biologischen Systemen heißt dieser Vorgang Stoffwechsel. Wir nehmen Nahrung zu uns und atmen, wir scheiden aus, was verbraucht ist. In psychischen Systemen sind es Emotionen und Motivationen, die uns antreiben und die Selbstorganisation in Gang setzen. Für unser Doppelpendel muss beständig neue Energie in Form kurzer Impulse bereitgestellt werden, weil es sonst zum Erliegen kommt. Ein Zustand, der auch in der Physik mitunter als Systemtod bezeichnet wird. Halten wir fest. Selbst einfache, mit Energie durchflossene Systeme haben die Fähigkeit zur Selbstorganisation eingebaut. Sie bilden ein für sie passendes Verhaltensmuster im Wechselspiel mit der Umwelt aus. Dieses selbstorganisierte Verhalten lässt das System wie eine Kugel in einer Schale erscheinen. Diese Selbstorganisationskräfte ziehen die Kugel immer wieder in den tiefsten Punkt der Schale und stabilisieren damit das Systemverhalten. Damit kommen wir zum dritten Teil des Vortrages: Wandel und Neuorientierung. Wir hatten gesehen, dass die Ausbildung einer Ordnung, eines gemütlichen, tiefsten Punktes in einer Schale quasi automatisch abläuft und selbst von einfachen physikalischen Systemen wie einem Doppelpendel vollbracht werden kann. Wir können Vertrauen haben. Diesen Trick beherrschen auch wir. Dem Säugling ist alles so fremd und er oder sie wächst und gedeiht unter wohlmeinenden Rahmenbedingungen wunderbar. Er findet sich den eigenen Weg ins Leben. Da aber Ordnungsbildung immer ein Wechselspiel mit inneren und äußeren Einflussfaktoren darstellt, kann eine Ordnung wieder obsolet werden, kann sie in Frage gestellt werden, ihren Sinn verlieren und wird eine Anpassung des Lebensmusters gefordert. Wir hatten schon gesehen, dass chaotische Systeme nicht über lange Zeiträume prognostiziert werden können. Innerpsychische Veränderungen und Veränderungen aus der uns umgebenden Umwelt sind nicht vollständig prognostizierbar. Hesse bezieht sich vor allem auf innere Veränderungen. Er beschreibt einen Menschen, der je mehr er sich in einem Lebenskreise heimisch fühlt, umso mehr Erschlaffen verspürt. Wie Faust ruft dieser Mensch nach Neuem, weil er oder sie merkt, dass die alte Lebensstufe allmählich verblüht und nicht mehr passt. In dem Gedicht heißt es dazu: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Aber nicht nur Veränderungen innerhalb des Systems können eine Rolle spielen. Auch äußere Veränderungen sind permanent vorhanden. Eine Freundin stirbt, ein Freund zieht in eine andere Stadt, man wird doch nicht befördert, man bekommt ein Kind, wechselt den Arbeitsplatz, gewinnt im Lotto, lernt einen Menschen kennen, der einen bereichert. Man geht in Rente, die Kinder ziehen aus. Immer kann es sein, dass die Schale, die die Kugel vorher so heimisch umfangen hielt, ihren Sinn verliert, nicht mehr passt. Die Synergetik beschreibt die Veränderung der Schale als Folge der Veränderung innerer oder äußerer Rahmenbedingungen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört auch die Energie, die das System anregt. Verändert sich die Energie im System oder verändern sich die Rahmenbedingungen, dann kann es zum Auflösen des alten Musters kommen. In der Regel reagiert die Schale auf solche Veränderungen träge. Sie hält die Kugel auch bei Erschütterung. Aber beim Überschreiten kritischer Grenzen kann es geschehen, dass sich das Muster des Systems plötzlich umbaut. Zunächst weitet sich die Schale. Sie wird flacher und flacher. Plötzlich scheint sie nicht mehr zu existieren. Dann gleicht sie keiner Schale mehr, sieht eher aus wie diese Glasplatte, auf der die Kugel keinen Halt mehr findet. Äußere Einflüsse können nun ungeschützt die Kugel stoßen und schieben. Darin liegt das Risiko jeder großen Veränderung. Kurzfristig ist das System offen. Kurzzeitig ist es desorientiert. Menschen, die eine solche Veränderung durchmachen, beschreiben diesen Zustand als schnelles Wechseln ihrer Meinungen, Einstellungen, Gefühle und so weiter. In dem einen Augenblick fühlen sie sich so und im nächsten ganz anders. Aber keine Panik. Wir hatten es schon gehört. Systeme streben immer eine Ordnung an und besitzen die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Der Zauber des Anfangs, der uns beschützt und der uns hilft zu leben, wird auch diesmal funktionieren und ein neues Fließgleichgewicht, eine neue, andere Schale wird sich bilden. So wie auch das Chaos unvorhersehbar ist, ist auch die Form der sich neu herausbildenden Ordnung nicht vorhersehbar. Hochwahrscheinlich ist aber, dass wir den Zaubertrick vollbringen werden, dass wir eine neue Ordnung ausbilden werden, in der wir heimisch werden können. Ich komme nun zum Ende meines Vortrages. Ausgangspunkt war ein Gedicht von Hermann Hesse, in dem er das Wechselspiel von Stabilität und Wandel beschreibt. Ich habe drei Themen aus dem Gedicht herausgelesen, die uns eine Reise durch die neuere Chaosforschung erlaubt haben. Die Chaosforschung betont Komplexität und fehlende Prognostizierbarkeit. Sie begründet damit den Zeitpfeil, der dadurch erst eine Richtung erhält. Gleichzeitig betont die Chaosforschung und hier insbesondere die Theorie der Synergetik, dass Ordnungsbildung durch Selbstorganisation eine Eigenschaft komplexer Systeme darstellt. Die Fähigkeit zur Ausbildung eines Fließgleichgewichtes ist in solchen Systemen immer gegeben. Das konkrete Ereignis der Selbstorganisation ist jedoch offen. Schließlich können Systeme einen Wandlungsprozess durchlaufen, wenn sich äußere oder innere Rand- und Rahmenbedingungen verändern. Dieser Veränderungsprozess ist eine Reise von einer Stabilität in eine neue Stabilität und führt dabei immer durch einen Moment der völligen Offenheit, wo jeder Schutz und jeder heimatgebende Hafen fehlt. Vieles muss hier im Rahmen meines Vortrages noch offen bleiben. Das ist noch nicht die ganze Geschichte, aber doch immerhin ein Erklärungsrahmen, mit dem man einige Muster im menschlichen Verhalten besser verstehen kann. Nicht eingegangen bin ich zum Beispiel auf problematische Formen der Selbstorganisation. Wenn ein Mensch sich heimisch macht in einem Fließgleichgewicht, das ihn so sehr einschränkt, dass ihm oder ihr ein gesundes und glückliches Leben nicht oder kaum möglich ist. Selbstorganisation kann auch in ein leidvoll erlebtes, stabiles Muster führen. Hier benötigen wir dann therapeutische Hilfe. Diese liefert im Idealfall Hilfe zur Selbsthilfe. Also sie schafft Bedingungen für die Ermöglichung von Selbstorganisationsprozessen. So verstanden kann Therapie die Chance eröffnen, uns selbst neu zu erfinden. Glück und Gesundheit heißt aus dieser Perspektive offen bleiben für nötige Veränderungen. Um es mit Hesse zu sagen, wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde.